HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen ein frohes, gesundes und glückliches Osterfest. Ich hoffe, Sie sind heute gut aufgewacht und Sie mussten sich nicht unter das unerbittliche Regime eines Weckers begeben, sondern Sie konnten feiertäglich entspannt aufwachen, wie es Ihrem eigenen Rhythmus heute entsprach. Das Aufstehen, das Auferstehen, das Aufwachen aus dem Schlaf oder aus dem Tod, von dem Ostern handelt, es hat viele Dimensionen. Ostern fällt ja in jene Zeit im Jahr, in der die Natur nach langen Wintertagen wieder zu neuem Leben erwacht. Alles blüht, die Tage werden wieder länger, die Temperaturen steigen. In HR Info Himmel und Erde blicken wir heute mit wachen Augen auf das Erwachen an Ostern in der Natur, in der Seele und in der Religion. Doch zuvor werfen wir noch einen Blick auf ein Großereignis, das in Frankfurt bevorsteht, den dritten ökumenischen Kirchentag Mitte Mai am Himmelfahrtswochenende. Evangelische und katholische Christen wollen gemeinsam ihren Glauben feiern und sie wollen sprechen über Weltverantwortung und Christsein heute. Der Kirchentag sollte ein Großereignis werden. Nun wird er ein Digitalereignis. Wie man sich das vorstellen muss, das wurde in der vergangenen Woche mit einem ersten Blick auf das Programm schon etwas deutlicher.
Dieser Kirchentag wird eine Premiere. Es gibt ihn nur im Internet. Und Kirchentagspräsidentin Bettina Limberg ist hörbar stolz und zufrieden, dass wenigstens das möglich ist.
Salopp gesprochen, absagen kann jeder, aber wir waren kurz davor, das kann ich Ihnen versichern. Wir waren x-mal kurz davor. Und wir haben uns immer wieder gegenseitig, katholisch-evangelisch, wir haben uns immer gegenseitig am Schopf wieder aus dem Sumpf gezogen.
Auch Kirchentagspräsident Thomas Sternberg hält daran fest, dass dieser digitale Kirchentag ein bedeutsames Ereignis wird.
Jetzt sind wir doch sehr froh, was hier zustande gekommen ist, wie man ein solches starkes ökumenisches Signal senden kann, auch wenn wir nicht 2000 Veranstaltungen machen können, sondern sehr viel weniger. Aber wie man durch Konzentration und durch die Ausnutzung von Digitalität und Dezentralität einen Kirchentag machen kann.
Herausgekommen ist ein entschlacktes Programm. Statt tausender Programmpunkte sind es jetzt rund 100 Veranstaltungen, fast ausschließlich digital. Alle Angebote des Kirchentags werden über die Homepage ökt.de abrufbar sein. Zum Beispiel eine Diskussion mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, ein Dialog mit der Bundeskanzlerin, verschiedene Podien und voraufgezeichnete Gespräche zu Armut und Ungerechtigkeit, zur Glaubwürdigkeit der Kirche oder zum Beispiel Macht. Um möglichst nah ranzukommen an einen Kirchentag in Präsenz, wie es normalerweise wäre, soll es auch Diskussionsmöglichkeiten geben. Ein virtuelles Gästebuch, digitale Stehtische, um miteinander ins Gespräch kommen zu können und auch Workshops mit Beteiligung. Bettina Limberg ist es wichtig, diese Möglichkeit schaffen zu können, eine Plattform anzubieten.
Ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten ein unglaublicher Wert an sich, weil wir uns nicht mehr begegnen können und mehr oder weniger einsam in unseren Homeoffices oder in unseren eigenen Räumen aufhalten müssen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Punkt, dass wir Diskurs anbieten, Orientierung anbieten, vielleicht auch Halt und Trost anbieten können in dieser wirklich bitteren Zeit.
Weil der Kirchentag vor allem digital ablaufen wird, wird in der Stadt davon wenig zu spüren sein. Trotzdem spielt Frankfurt eine Rolle. Als Kulisse für Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst, aber auch in der inhaltlichen Ausrichtung, berichtet Präsident Sternberg.
Es sind Dinge drin, die eben aus dem Hinschauen auf Frankfurt sich ergeben. Interreligiöses, ökumenisches, viel Soziales, diejenigen, die auch durch die Pandemie weiter an den Rand gedrängt werden, bei denen, die auf der Strecke bleiben, die jetzt vielleicht ihre kleinen Betriebe nicht mehr halten können. Und nicht zuletzt auch die vielen Menschen, die unter Einsamkeit und Angst in diesen Zeiten leiden. Ich glaube, dass wir da Stimme sein können und nicht vorschnelle Antworten anbieten, aber Forum bieten können, um diese Themen zu diskutieren.
Auch der dritte ökumenische Kirchentag soll also Themen der Zeit in den Blick nehmen. Getreu dem Leitwort, schaut hin. Besucherinnen und Besucher müssen dafür das heimische Wohnzimmer nicht verlassen, brauchen keine Übernachtungsmöglichkeit und auch keine Eintrittskarten. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Allerdings, für kleinere Workshops und Diskussionsrunden sind Anmeldungen vorab nötig. Wer will, kann schon jetzt im Programm stöbern, auch in der neuen ÖKT-Smartphone-App, die in dieser Woche freigeschaltet wurde.
Der ökumenische Kirchentag vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt und überall auf der Welt, wo es einen Internetanschluss gibt. Anne-Kathrin Hochstrat war das mit einem Ausblick. Heute ist Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu. Beginn und Initialzündung für jene Religion, die aus kleinen Anfängen zu der auf diesem Globus am meisten verbreiteten Religion geworden ist. Die Auferweckung Jesu, das Fest seiner Auferstehung aus dem Tod, fällt in unseren Breiten in den Frühling, wenn das Erwachen der Natur wie eine einzige Osterpredigt wirkt und die Geschichte vom Erwachen aus dem Tod und aus dem Schlaf des Winters immer wieder neu erzählt wird.
Ein Regenguss ergießt sich über den Wald bei Fritzlar. Der Boden ist feucht, es riecht nach Frühling. Und der Regen erfreut vor allem den zuständigen Revierförster Wolfgang Bauer.
Es ist charakteristisch für den Frühling, es regnet und schneit nicht mehr.
Der Waldboden ist auch dank des schneereichen Winters wieder etwas feuchter, auch wenn die Wasserreservoirs noch lange nicht wieder gefüllt sind. Aber der einen oder anderen Pfütze auf dem Weg müssen wir doch ausweichen. Plötzlich schrecken zwei Vögel hoch und fliegen davon.
Wir sind gerade an dem Teich vorbeigekommen, wo ein Stockentenpaar sich getroffen hat und vielleicht ein Brutvorhaben vorbereitet. Ja, früher halt.
Ornithologen schätzen, dass allein in diesem Frühjahr über 5 Milliarden Zugvögel über das Land hinwegziehen. Und viele davon bleiben auch hier, sagt Bauer.
Wir haben jetzt hier Milane wieder da oder Weißstörche kann man sehen, Schwarzstörche, der Kuckuck, Drosseln, Feldlerche, das sind so die Arten, die jetzt zurückkommen.
Und auch auf dem Weg hierher hat der Förster noch ein Hasenpaar beobachten können.
Passt ja zu Ostern, also die bereiten auch ihr Nachwuchs vor.
In den nächsten Wochen werden dann auch die Laubbäume ausschlagen und ihr grünes Dach über den Wald ausbreiten. Unten auf dem Waldboden hat das Frühlingserwachen sogar bereits eingesetzt.
Ja, das ist eine der ersten gelbblühenden Pflanzen im Jahr, die sogenannten Winterlinge, die ja eigentlich den Winter verabschieden und das Frühjahr begrüßen.
Und nur wenige Meter weiter macht Bauer die nächste Entdeckung.
Tatsächlich hier drüben auch noch das erste sprießende Waldbingelkraut. Grün und kriegt kleine weiße glockenartige Blüten.
Natürlich zieht es in diesen Tagen auch viele Hessen wieder in den Wald. Das freut den Förster, denn der Wald soll Natur und Erholung bieten. Und tatsächlich kommt gerade eine Gruppe Spaziergänger auf die kleine Lichtung.
Wir wollen den Tag heute den ganzen Tag draußen verbringen. Corona und der Winter haben uns auch ganz schön zugesetzt.
Das ist Balsam für die Seele nach dem ganzen Stubenhocken. Und wir werden einfach irgendwo ein Bänkchen suchen, uns vielleicht gemeinsam dorthin setzen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, den Tag genießen.
Förster Bauer und ich schlendern noch ein bisschen weiter. Es blüht und duftet im Wald. Schön für Naturfreunde, schlecht für die Allergiker.
Heute habe ich im Garten gesehen, eine große Anzahl von Pollen, die bei einer Windböe aus den Eibenbüschen rauswehen. Ist halt Pollenzeit jetzt.
Aber davon wollen wir uns die schöne Frühlingsstimmung im Wald doch nicht kaputt machen lassen, oder? Und so will ich zum Abschluss von Wolfgang Bauer wissen, ob auch für ihn der Frühling nicht die schönste Jahreszeit ist.
Nee, also ich mag Schnee, aber das ist ein persönlicher Eindruck. Also ich find's kalt besser, ist so mein Ding.
Es grünt und blüht, die Predigt der Natur vom Erwachen. Rainer Janke hat dazu Eindrücke gesammelt. Um das Erwachen in Natur und Religion geht es heute am Ostersonntag bei HR Info Himmel und Erde. Wenn wir vom Erwachen sprechen, dann denkt man ja an das Erwachen am Morgen, an das Aufwachen, das wir täglich erleben. Erwachen bezeichnet dabei den Prozess, wenn wir aus dem schlafenden Zustand in den bewussten Zustand übergehen. Ähnlich erfahren es Menschen, die sich auf eine religiöse Suche machen nach dem Wesentlichen. Sie sprechen oft von einem spirituellen Erwachen. Wie sich dabei die Sicht auf das Leben verändert, darüber spreche ich jetzt mit der langjährigen buddhistischen Meditationslehrerin Silvia Wetzel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Wetzel, die meisten Menschen werden morgens durch einen Wecker wach, durch einen Weckruf. Gibt es denn auch so einen Weckruf beim spirituellen Erwachen?
Ja, nur dass man den nicht technisch herstellen kann. Es gibt Lehren, es gibt Übungen, es gibt Menschen, die inspiriert sind von dieser Botschaft und Erfahrung des Erwachens und die können einen Weckruf aussenden. Das ist die Präsenz der Person und es ist auch die Resonanz, die zwischen zwei Leuten passiert. Ich habe wirklich großartige Lamas kennengelernt, tibetische. Und für die einen war das die Offenbarung, wenn die den Mund aufgetan haben, ein paar Dinge gesagt haben und die anderen haben gesagt, ja, der ist echt gebildet, der kann echt was gut vermitteln. Nichts passiert.
Was heißt denn das eigentlich, aufgewacht zu sein?
Also es hat viele, viele Dimensionen und die erste Dimension ist, ich bemerke, was ich denke. Ich denke nicht nur einfach vor mich hin und glaube allen dahergelaufenen Gedanken, sondern ich merke, ach, jetzt denke ich das. ah ja, stimmt das überhaupt? Also das Bewusstwerden über das, was man denkt und fühlt, das ist ja so eine erste Dimension, das wird auch oft Achtsamkeit genannt. Bemerken, was jetzt geschieht. Und dann kommt ein Weisheitsaspekt dazu. Erinnern, was hilft. Also
erinnern, was hilft. Das heißt, es ist schon etwas da?
Man braucht Lebenserfahrung. Wir haben ja alle Erfahrungen, bestimmte Art von Ärger, von Verachtung, von Gier, von Neid oder so, sind nicht besonders hilfreich. Das wissen wir schon. Und diese Fähigkeit wird trainiert durch Meditation.
Wir sprechen über das spirituelle Erwachen. Sie haben jetzt schon Dinge genannt, die damit zu tun haben. Geht das nur, wenn man sehr viel Zeit verbringt, da die Meditation zu üben? Sie sind ja buddhistische Meditationslehrerin. Oder was muss man oder was kann man dafür tun?
Also es braucht zwei große Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Das eine ist ein Interesse. Wenn mich das nicht wirklich interessiert, wenn mir 17 Sachen, andere Sachen wichtiger sind, Geld verdienen und gutes Essen und schöne Klamotten und Informationen und Wissen und Nachrichten und Kino und so weiter, werde ich keinen Zugang dazu finden. Also man braucht Interesse. Und das Zweite ist, man braucht Freiräume. Wenn ich immer unter dem Druck stehe, ich müsste das noch machen und das noch machen und das noch machen, dann bleibe ich immer auf der Oberfläche der Gedanken, der Gefühle, der Meinungen.
Wie merke ich denn, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich erwacht? Nehme ich mir dann nicht mehr alles so zu Herzen oder wie verändert sich das Leben und der Blick aufs Leben?
Ich habe das mal bei Erich Neumann gelesen, einem Psychologen. Der schrieb, wenn wir etwas tief verstehen, geht ein Schauer des Entzückens durch den ganzen Körper. Da wusste ich, der weiß, wovon er redet. Ich kannte das. Wenn man einen guten Einfall hat, es muss jetzt gar nicht immer so was Großartiges sein, aber plötzlich gehen einem Zusammenhänge auf und es merkt man körperlich.
Silvia Wetzel, über das spirituelle Erwachen haben wir mit ihr gesprochen. Sie ist buddhistische Meditationslehrerin. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
HR Info. Himmel und Erde.
Das Aufwachen ist unser Thema heute bei Himmel und Erde am Ostersonntag hier in HR Info. Und da lernen wir jetzt Kester Schlenz kennen. Er ist Journalist und Autor und hat ein Buch geschrieben mit dem interessanten und etwas irritierenden Titel Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige. Darin beschreibt er, wie sehr er unter einer Angststörung litt und auch, wie er da wieder rausgekommen ist. Herr Schlenz, Ihr Buch heißt im Untertitel Mein Weg aus der Psychokrise. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie erkannt haben, ich bin nicht der Einzige? War das so ein Moment des Erwachens?
Ja, also es gab sozusagen mehrere Momente des Erwachens in meiner Krankheitsgeschichte. Dass ich nicht der Einzige bin, habe ich eigentlich erst richtig realisiert, als es nicht mehr ging und ich dann vor 20 Jahren in einer psychosomatischen Klinik gewesen bin. Und wo ich gemerkt habe, dass ich mit einem Querschnitt sozusagen der deutschen Gesellschaft konfrontiert wurde. Da war alles zu finden, mit Leuten mit Ängsten, Zwängen, Depressionen, und zwar vom Fliesenleger über den Lehrer bis hin zur Hausfrau und zum Studenten. Und das war sicherlich auch ein tröstlicher Moment und auch ein kleiner Moment des Erwachens, weil ich gemerkt habe, ich bin ja nicht der Einzige, der so leidet und der so schwer mit diesen Dingen fertig wird und sie so schwer auch verbalisieren kann. Das war schon ein Teil Entlastung.
Sie haben ja gesagt, es gab viele Momente des Aufwachens, des Erwachens. Sie beschreiben auch sehr eindrücklich, wie diese Angst, diese Psychokrise Sie im Griff hatte. Wann war so der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr weiter? Das ist ja wohl auch ein ganz wichtiger Moment.
Ja, den erinnere ich auch noch sehr gut. Ich hatte ja unter anderem massive Krankheitsängste, also das, was man so gemeinhin locker immer so Hypochondrie nennt. Für mich war das sozusagen die Hölle auf Erden, und wer diese Angsterkrankungen hat, der weiß, was das bedeutet. Und ich bin dem begegnet, indem ich eben sehr viel zu Ärzten gegangen bin und mich habe beruhigen lassen. Das hat auch so was Zwanghaftes, immer dieses Gefühl, da steigt so ein Erregungsangstzustand an und dann muss man irgendwen finden, der einem sagt, nein, ist alles gut, bis, und die Intervalle werden dann immer kürzer. Und irgendwann war ich bei einem Arzt und habe dann noch nicht mal die Treppe runter geschafft, vor die Tür, bin wieder umgedreht und wieder hochgegangen, weil ich meinte, ich hätte vergessen, was zu fragen oder nicht genau nachgefragt, was natürlich völlig crazy war. Mhm. Und der Arzt hat dann eben nicht mehr geguckt und gesagt, sondern er war dann auch ein bisschen sauer und hat gesagt, was soll das, was wollen Sie? Und dann habe ich mich entschuldigt und dann meinte er etwas milder, wissen Sie was, das ist hier kein medizinisches Problem, Sie brauchen Hilfe, Sie sind psychisch krank, gehen Sie zu einem Therapeuten. Mhm. Ich weiß noch, dass ich in dem Moment da saß und mir klar wurde, ja, der Mann hat recht, das, was ich hier tue, das ist nicht mehr normal, ich muss was machen. Und das war sozusagen der Moment, als ich dann rausging und unten war, erwachte sozusagen der Entschluss, jetzt tue ich was, ich gehe jetzt hin, ich suche mir einen Therapeuten, ich gehe das an. Und das war der Beginn, im Grunde der Beginn eines schwierigen und langwierigen, aber der Beginn eines Genesungsprozesses.
Wir sprechen ja über Momente des Erwachens in Ihrer Geschichte. Sie haben dann Therapien gemacht, langwierig sagen Sie. Sie waren auch in der psychosomatischen Klinik. Gab es dann irgendwann mal so einen Punkt, wo Sie tatsächlich mal ohne Angst aufwachen oder auch einschlafen konnten?
Das Wesen solcher psychischen Krankheiten, das ist ja bei Depressionen und bei anderen Geschichten ähnlich, Angsterkrankungen, die dramatisch zunehmen, auch und übrigens durch die Pandemie, dass es immer Phasen gibt, in denen es besonders schlimm ist und auch Phasen gibt, in denen es besser ist oder mal nicht so schlimm. Was Sie aber sicher meinen, ist ja so ein Erwachensmoment, so ein Erkenntnismoment. Und das erinnere ich noch sehr gut. Es war der Moment, an dem ich nach über 3 Monaten Aufenthalt in dieser Klinik, wo ich auch Freunde gefunden habe, in Gruppen und Einzeltherapien, da so langsam dran gearbeitet hat und immer dachte, Mensch, warum wird es denn jetzt nicht besser oder warum knallt es nicht? Ich hatte eben, wie viele Menschen, diese naive Vorstellung wie in so einem Hitchcock-Film. Irgendwann bricht irgendetwas auf, es donnert, es blitzt, so wie das in Marnie oder so ein Film ist und man denkt, wow, ach so, ich habe damals einen Mord gesehen oder es verdrängt oder eine Katze, die überfahren wurde oder so, irgend sowas. Nein, aber so ist es nicht. Dieser Prozess ist eben ein Lernen des Umgangs mit dieser Krankheit, aber irgendwann kommt so ein Moment, wo man merkt, jetzt ist es so gut oder jetzt ist es so viel besser, dass ich sozusagen anfangen kann, wieder in ein normales Leben zurückzukehren. Und diesen Moment hatte ich, als ich in der Klinik, es war ein wunderschöner Sommertag, allein in den Wald ging, was ich oft gemacht habe, das lag in sehr schönem Grün. Und ich kam zurück und da saßen die Leute, mit denen ich mich da angefreundet hatte und riefen, Mensch, Kester, da bist du ja wieder, wir hatten schon Angst, dass du dich aufgehängt hast. So redete man da so flachsig miteinander. Und ich dachte ganz spontan, nee Jungs, kein Bock da so alleine rumzuhängen. Und alle lachten und ich habe in diesem Moment plötzlich irgendwie so ein Gefühl der Leichtigkeit gehabt. Ich kann wieder Witze machen, ich kann wieder sarkastische Sprüche machen. Und das war tatsächlich ein Moment, wo ich das erste Mal gemerkt habe, wie so eine Last von mir genommen wurde. Und ich merkte, ich bin noch nicht gesund, aber ich bin sehr viel weiter und ich möchte wieder nach Hause. Und das war tatsächlich ein Erwachensmoment, an den ich mich noch sehr gut erinnere und es war auch ein sehr schöner Moment.
Momente des Erwachens in der Kranken- und Leidensgeschichte von Kester Schlenz. Er hat das in einem Buch beschrieben, das heißt Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige. Untertitel Mein Weg aus der Psychokrise. Vielen Dank, Kester Schlenz, für diese Informationen und Erinnerungen an einen Weg. Zu den Menschen, die jeden Tag sehr früh aufwachen müssen, gehören unter anderem die Mönche, zum Beispiel die Benediktiner von Münster-Schwarzach. Das ist ein großes Kloster in der Nähe von Würzburg. Dort lebt auch der Mönch, Priester und Notfallseelsorger Pater Zacharias. Und weil er sozusagen ein Experte im frühen Aufwachen ist, wollten wir seine Expertise in unserem Schwerpunkt am Ostersonntag über das Aufwachen in Natur und Religion nicht missen.
Der Alltag des Mönches sieht so aus, dass er sich in diesem Rhythmus von Beten und Arbeiten einfach hineinlässt und der beginnt einfach morgens um 4:55, wenn die Hausglocke klingelt und uns zum ersten Gebet um 5 Uhr ruft. Eigentlich soll man wirklich jeden Morgen aufstehen. Also als ich ins Kloster bin, hat mir jemand gesagt, nicht mit dem Wecker diskutieren. Das ist eigentlich ein guter Grundsatz, weil wenn man einmal anfängt, noch 3 Minuten, noch 5 Minuten, noch 10 Minuten liegen bleiben, das geht meistens schief. Dann geht man gar nicht zum Beten. Es passiert natürlich manchmal, dass man auch mal verschläft. Ja, das passiert, weil man abends noch länger Termine hatte oder ich nach der Notfallseelsorge raus musste. Dann entschuldigt man sich am nächsten Tag beim Prior, der dafür zuständig ist. Und dann ist das auch wieder in Ordnung. Es sollte nur nicht jeden Tag und das ganze Jahr über vorkommen.
Pater Zacharias, Mönch im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach, Priester und Notfallseelsorger, muss täglich, und das heißt ja in seinem Fall ein Leben lang, morgens um 4.30 Uhr aufstehen. Um das zu schaffen, lautet seine goldene Regel: Diskutiere nie mit deinem Wecker. Damit erteilt er der Snooze-Taste, also eine klare Absage. Das können wir jetzt noch etwas vertiefen im Gespräch mit dem Marburger Schlafmediziner und Psychologen Werner Kassel. Herr Kassel, wie ist das bei Ihnen? Wachen Sie mit dem Wecker auf?
Ich habe einen Wecker gestellt, aber glücklicherweise wacht meine Frau meist ein bisschen früher auf, stehen ungefähr gemeinsam auf und ich höre dann den Wecker oft gar nicht. Und stattdessen werde ich von meiner Frau mit einer schönen Tasse Cappuccino direkt am Bett geweckt.
Na, das ist ja die wahrlich bessere Variante.
Ja, ich weiß, das ist sehr luxuriös.
Aber die meisten Menschen stehen ja tatsächlich mit dem Wecker auf. Das ist im Grunde ja dann noch immer eine harte Sache oder gar nicht so schön. Oder wie sehen Sie es als Schlafmediziner?
Nö, das sehen wir tatsächlich eigentlich auch so. Wir müssen uns ja auch mal klar machen, dass das Aufstehen mit Wecker eigentlich eine ganz neumodische Erfindung ist und was Unnatürliches ist. Mhm. Wenn wir so an die Entwicklung des Menschen denken, dann geht es ja über viele Hunderttausende, eigentlich sogar Millionen von Jahren. Dann kann man sich ja mal fragen, wie lange sind die Menschen eigentlich schon mit Wecker aufgestanden? Und das ist überhaupt nicht lange.
Mhm. Aber es gibt ja dann doch diese Schlummertaste auf dem Wecker, die versüßt das Aufwachen ja zumindest so ein bisschen, oder?
Also das ist zwar vielleicht in dem Moment, wo man das tut, angenehm, aber das ist was, was wir eigentlich nicht wirklich empfehlen. Mhm. Die meisten Menschen, die das tun, sind oft Menschen, die sind so von der Neigung her eher Spättypen. Man könnte sagen Nachteulen oder freundlicher Nachtigallen, die spät noch singen. Und die, ich kann mich da gut reinversetzen, ich bin selbst tendenziell so einer, und die neigen dazu, wenn der Wecker morgens klingelt und dann zu sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, und dann drücken sie auf die Snooze-Taste und dann haben sie nochmal, je nachdem wie das ist, 10 Minuten oder 15 Minuten, und manche machen das 3 oder 4 Mal, solche sehe ich jedenfalls hier, und dann ist das wirklich äußerst ungünstig, weil man klaut sich eigentlich eine halbe Stunde oder 40 Minuten ansonsten erholsamen Schlaf. Mhm. Von daher sind wir eigentlich nicht so die Freunde der Snooze-Taste, weil eine halbe Stunde länger schlafen ist oft viel, viel mehr wert, als dreimal auf die Snooze-Taste zu drücken.
Sollten wir denn aus Ihrer Sicht eigentlich so dafür sorgen, dass wir im Grunde mit unserem natürlichen Rhythmus zur rechten Zeit aufwachen? Wäre das ein Idealzustand? Und ist der erreichbar?
Das ist auf jeden Fall ein Idealzustand. Der ist tatsächlich auch erreichbar, aber ganz viele Menschen erreichen den aus vielen Gründen nicht. Und wir wissen, dass wenn wir uns so die deutsche Durchschnittsbevölkerung anschauen, dann werden die eigentlich von Montag bis Freitag langsam immer müder und schlafen dann am Wochenende, so wie jetzt, eventuell eben länger, manche auch deutlich länger. Und dann sind die auch besser erholt. Aber richtig gut ist das eigentlich nicht, weil die dann auch jedes Mal ihren Rhythmus stören. Ja, wenn man da mehr als 2 Stunden am Wochenende länger schläft, dann hat man was, das nennt man sozialen Jetlag. Man verschiebt sich in der Zeit. Und das ist wiederum auch per se nicht so richtig gesund. Mhm. Also viele Menschen schlafen eigentlich, viele berufstätige Menschen schlafen im Alltag zu wenig. Deswegen brauchen sie jeden Morgen einen Wecker. Und dass der Wecker mich aus dem Schlaf holt, sagt mir eigentlich immer mal wieder, dass ich mir nicht genug Ruhezeit gönne.
Wenn wir uns so ein bisschen den natürlichen Rhythmus gönnen, dann ist dieser Zustand, mit dem man morgens aufwacht, ja doch auch ein ganz eigenartiger. Also irgendwie ist man ja noch nicht ganz bei sich, aber man ist auch nicht mehr ganz unbewusst und ganz weg. Was ist das für ein Zustand?
Naja, das ist tatsächlich so ein richtiger Umschaltzustand, so wie das Einschlafen ist auch das Aufwachen ein richtiger aktiver Umschaltvorgang. Wir haben zum Beispiel schon lange vorher, meist eine Stunde vorher, angefangen, unsere Cortisolspiegel hochzufahren. Das ist ein Stresshormon und das hilft uns tatsächlich morgens besser wach zu werden. Aber dieser eigentliche Aufwachzustand, gerade wenn wir nicht vom Wecker geweckt werden, der erfolgt oft am Ende einer REM-Schlafphase, also am Ende eines episodischen Traumes. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass so der Traum und die Wirklichkeit ein bisschen durchmischt werden. Und das kann angenehm sein beim schönen Traum. Es kann aber auch sehr unangenehm sein, wenn wir einen sehr negativen Traum hatten.
Sind wir in diesem ganz eigenartigen Zustand des Aufwachens besonders kreativ oder hellsichtig oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, die unser Hirn hat dann?
Ja, also ist es schon oft ein Zustand, wo man sagen kann, da ist man so ein bisschen kreativer. Mhm. Wenn man die Menschen befragt, sie sollen mal beschreiben, was da so los ist, dann ist das oft nach dem Aufwachen oder rund ums Aufwachen und teilweise aber auch kurz vorm Einschlafen so, dass viele sagen, da gehen meine Gedanken durcheinander. Mhm. Da denke ich nicht mehr so streng chronologisch, wie ich das während des gesamten Tages gemacht habe. Und dann hat man manchmal auch vielleicht komische Ideen, aber manchmal auch gute Ideen. Und das ist durchaus ein Zustand, wo es auch richtig geschichtliche Belege gibt, dass da teilweise tolle Entdeckungen gemacht worden sind.
Kann man am Abend vorher eigentlich schon für ein schönes Aufwachen am kommenden Morgen sorgen?
Nicht mit sicherer Garantie, aber man kann einiges dafür unternehmen. Man sollte versuchen, am Abend vorher, wenn man im Bett liegt, versuchen an was Angenehmes zu denken oder ein schönes Buch zu lesen oder ein schönes Hörbuch und sich besonders abends kurz vor dem Einschlafen versuchen, so wie eine Imagination, wie eine Gedankenreise in eine richtig schöne Situation zu begeben. Wenn man das kann, dann hat man eine gewisse Chance, dass nicht wie bei den meisten Menschen 2/3 aller Träume negativ sind, sondern dass vielleicht nur 30% der Träume negativ sind. Und wenn man schön träumt, hat man, und man träumt hauptsächlich gegen morgen, aber das, was man abends macht und denkt, hat Einfluss auf die Träume. Und dann hat man eine Chance, dass man vielleicht aus einem schönen Traum etwas entspannter, ruhiger und positiv gestimmt in den Tag geht.
Natürlich aufwachen wäre das Ideal, das waren Erfahrungen des Diplompsychologen Werner Kassel. Er ist zuständig für verhaltensmedizinische Therapie im Schlafmedizinischen Zentrum am Uniklinikum Marburg. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen aufgeweckten Ostersonntag.